Ich vermute, dass viele Kollegen, als sie den heutigen Predigttext zum ersten Mal gelesen haben, gestöhnt haben. Er stammt aus dem Hebräerbrief, eine harte Nuss. Der Hebräerbrief, der bezieht sich nämlich ähnlich wie die Offenbarung des Johannes sehr oft auf das Alte Testament. Er zitiert daraus, er erwähnt das Alte Testament so zu 80%. Da muss man also sich etwas auskennen. Und man muss diesen Text zunächst als Prediger wirklich für sich lesen. Und wenn man ihn dann verstanden hat, inhaltlich wiedergeben kann, dann überdenken, was hat er mir zu sagen. Und dann noch, wie gebe ich ihn weiter, wie erkläre ich ihn? Vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht regelmäßig täglich in der Bibel lesen oder eine Bibelstunde besuchen, denen das Alte Testament etwas fremd ist. Ich denke, es ist schon deutlich geworden. Ich habe schon in der Begrüßung gesagt, es geht in diesem Text um Jesus. Früher habe ich Konfirmanden oder auch Schüler der Realschule manchmal losgeschickt auf die Straße oder auch zu Mitarbeitern der Gemeinde mit dieser Frage, was halten Sie von Jesus? Da gibt es natürlich immer welche, die sagen, der interessiert mich überhaupt nichts, der hat mit mir nichts zu tun und mich nerven Leute, die ständig von ihm reden. Eine viel größere Gruppe sind die, die sagen, es war sehr interessant und klug, was er sagte, zum Beispiel in der Bergpredigt. Was er getan hat, die Wunder, ja, das weiß man da nicht so genau, aber sein Einsatz für Menschen am Rande der Gesellschaft, er hat versucht, die Welt zu verbessern. Und je mehr auf ihn hören würden, je besser wäre es vielleicht auch. Man darf diese Menschen dann meistens nicht fragen, ob sie zu denen gehören, die mehr auf ihn hören und was er sagte, praktizieren. Ich denke, bei uns ist die Mehrheit heute Morgen im Gottesdienst, sind die Mehrheit Menschen, sie ihr, die viel von Jesus halten, die täglich auf ihn hören, mit ihm sprechen, die sie fragen, welche Weisung er für ihr Leben hat, wie er ihr Leben gestalten und prägen will. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der wird wie der Pastor, Jugendpastor Wilhelm Busch, nicht müde, uns zu erzählen, was er von Jesus hält. Und wie gesagt, dabei verwendet er Bilder, die uns oft fremd sind. Der heutige Predigttext ist ein sehr kurzer Abschnitt aus dem 4. Kapitel, die Verse 14 bis 16, nach der neuen evangelistischen Übersetzung, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Also kein einfacher Text. Und vielleicht habt ihr Konfirmanden nur Bahnhof verstanden. Gut, das Wort Jesus. Ja, und dann ist von einem großen, hohen Priester die Rede. Ich denke, wichtig ist, dass wir, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, nicht mit Fragezeichen nach Hause gehen, sondern gemerkt haben, dass Jesus nicht nur das Thema des Gottesdienstes war, sondern dass Jesus etwas mit unserem Alltag, mit unserem Leben zu tun hat. Jesus ist das Herz, das Zentrum der Bibel. Wie gesagt, da wird so oft das Alte Testament erwähnt, hier auch, da ist vom hohen Priestern die Rede, weil Jesus das Zentrum ist. Die ganze Bibel redet von ihm. Und wenn ich das Alte Testament lese, dann frage ich mich auch, was sagt sie mir, was sagt dieser Text mir über Jesus? Aber der Hebräerbrief steht im Neuen Testament. Und ich denke, er hat drei Aussagen. Es sind drei Verse, jeweils ein Satz. Ich habe heute bewusst nicht in einzelnen Versen einzelne Worte markiert, sondern weil dieser ganze Satz so wichtig ist. Als erstes, also der Vers 14, Jesus ganz hoch und ganz groß. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns festhalten am Bekenntnis zu ihm. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt etwas ganz einmalig Großes. Ein großer Hohepriester. Der Hohepriester war im Alten Testament der oberste Priester. Er hatte unter anderem eine Aufgabe. Einige Sätze später wird erklärt, er war eingesetzt vor Gott und auch von Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünde. Also seine Aufgabe war es, so etwas salopp gesagt, die Sünden wegzuschaffen, die Menschen zu befreien von der furchtbaren Macht der Sünde. Ich weiß, das Wort Sünde ist noch einer der schwierigsten Wörter. Wenn ich auf eine bestimmte Sünde, ein Fehlverhalten angesprochen werde, dann fallen mir auch sofort ganz viele Menschen ein, die dasselbe machen. Und damit ist doch die Sünde in ihrer Bedeutung herabgestuft, klein gemacht. Sünde, alle machen doch Fehler, das ist doch menschlich, das ist normal. Aber die Bibel nimmt Sünde, Trennung von Gott, anders handeln, wie Gott es sich für unser Leben gedacht hat, sehr, sehr ernst. Das hat einfach mit Gottes Wesen zu tun. Gott kennt Sünde nicht. In der Bibel wird oft das Wort Licht für Gott gebraucht, Reinheit. Er ist tadellos. Sünde ist ihm fremd. Er hat auch nicht so Nebengedanken, wenn er was sagt oder wenn er was tut. In ihm ist kein Falsch. Aber wir kennen das alles. Und deswegen trennt uns Sünde von Gott. Gott ist so rein, so vollkommen, dass Sünde in seiner Gegenwart nicht bestehen kann. Und deswegen ist es gar nicht so wichtig, ob wir etwas Kleinigkeit begehen, die viele andere Menschen auch, oder es ein großer Fehlschlag und Fehlverhalten in unserem Leben war. Sünde trennt von Gott. Und das ist das Schlimme. Und der Hohepriester hat nun die Aufgabe von Gott bekommen, Sünde wegzunehmen. Gott liebt uns ja. Und Gott hat seinem Volk Israel gesagt, ich will in Verbindung mit dir bleiben. Also hat er auch einen Weg geschaffen, die Sünde zu beseitigen, die Störung zwischen ihm und dem Volk wieder aufzuheben. Einmal im Jahr gab es den großen Feiertag, den großen Versöhnungstag. Der Priester ging vom Vorhof durch einen Vorhang in das Heiligtum mit dem siebenarmigen Leuchter, von dort durch den nächsten Vorgang in das Allerheiligste, wie es manchmal genannt wird, das besondere Heiligtum. Und da ging nur der Hohepriester und nur an einem Tag im Jahr. Dort stand die Bundeslade, jener Kasten, in dem die 10 Gebote aufbewahrt wurden. Und auf der Bundeslade oben war das sogenannte Gnadenthron, Darstellung zweier besonderer Engel. Gott hat gesagt, da bin ich in besonderer Weise intensiv gegenwärtig. Und der hohe Priester musste sich selbst zuerst reinigen, seine Schuld bekennen, Buße tun. Und dann wurde ein Lamm geschlachtet, das hat eigentlich mit unserer Sünde ja gar nichts zu tun, aber gewissermaßen stellvertretend. Und das Blut dieses Lammes wurde verspritzt am Opferaltar. Und Gott sagte, wenn ich das sehe, dann schreit dieses Blut zu mir Vergebung, Gnade, Erbarmen für die Schuld, die sich wieder angehäuft hat in diesem Jahr, seitdem der Priester zum letzten Mal, der hohe Priester, im Allerheiligen war. Das ist ganz kurz gesagt, klingt vielleicht merkwürdig und fremd, aber es wird deutlich, die Sünde ist nichts Harmloses. Die Sünde ist wortwörtlich blutiger Ernst. Und nun sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wir haben einen großen Hohepriester. Der hat nicht nur diese Vorhänge im Tempel durchschritten, und der ist vom Himmel, vom Reich des Vaters auf die Erde gekommen. Und dort hat auch er Blut vergossen. Aber nicht das irgendeines Lammes, sondern sein eigenes. Er ist gestorben für unsere Schuld. Und dann ist er auferstanden und dann hat er wieder den Himmel durchschritten. Und jetzt ist er beim Vater. Und jetzt ist der Weg für uns zum Vater frei. Deswegen können wir beten im Namen Jesu. Und zwar nicht nur für ein Jahr, nicht nur bis zur nächsten Schuld, sondern für immer. Ein für allemal heißt es einmal in der Bibel. Jesus ist der einzigartige, große, wie es hier heißt, hohe Priester. Jesus ist der große Sündenwegnehmer, der Wegfreimacher, wegfrei in den Himmel heißt es jetzt, wegfrei zum Vater. Also wir können wirklich nicht groß genug von Jesus denken. Er hat wunderbare Sachen gesagt in der Bergpredigt. Und es ist gut, auf das zu hören, aber das ist viel zu wenig. Er hat coole Wunder getan. Und er tut auch heute noch Wunder. Das ist großartig. Aber wenn wir nur das von Jesus wissen, viel zu wenig. Er hat Menschen gesund gemacht. Und er kann auch heute gesund machen. Aber er tut viel mehr. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott, der Reine, der Ewige Selbst, aber Mensch geworden, für uns gestorben. Als Hohepriester hat er den Weg frei gemacht, damit wir Vater zum allmächtigen Gott sagen können. Aber dann gibt es den Vers 15. Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Also Jesus ist ganz niedrig geworden und ganz tief. Was ich vorher gesagt habe, Jesus ganz groß und oben, ich habe ein wenig Angst, dass das fast so harmlos klang, so nach Spaziergang. Jesus im Himmel und dann kam er auf die Erde, ist gestorben, auferstanden, wieder in den Himmel gegangen. So schnelle Dienstreise, aber ohne Bezahlung. Aber so harmlos war es nicht. Denn um unsere Sünde wegzuschaffen, ist Jesus ganz in unsere Welt gekommen. Er ist einer von uns geworden. Er hat eben keinen Spaziergang auf der Erde gemacht. Es gab schon immer wieder Theologen und Philosophen, die haben das auch behauptet. So Jesus ein klein bisschen über der Erde schwebend, aber er ist Mensch geworden, hat sich in unsere Haut gesteckt, ganz praktisch. Er hat die Windeln voll gemacht, er wusste, wie sich Zahnweh anfühlt und kannte den Schmerz bei den ersten Versuchen, wenn der Hammer auf den Finger geht in der Zimmermannswerkstatt des Vaters. Er hat geschwitzt, er hat Niederungen des menschlichen Lebens erlebt, Enttäuschungen mit Freunden, in der Familie, er war müde, er hat Hunger erlebt. Und einmal, wir haben es in der Schriftlesung gehört, als er Hunger hatte, da hat ihm der Versucher ins Ohr geflüstert, du bist doch Gottes Sohn, du brauchst doch nicht deinen Vater, du kannst doch selbst Brot schaffen. Ähnlich wie damals zu Adam und Eva, jetzt überlegt doch einmal, ihr könnt doch euer Leben selbst in die Hand nehmen. Immer auf Gott hören, der will euch etwas vorbehalten, wenn er euch selbst euer Leben gestaltet. Dann könnt ihr entscheiden, was er tut und gut und böse ist. Aber Jesus blieb hilfloser Mensch. Und er blieb mit dem Vater verbunden. Jesus damals in der Wüste. Aber es ging noch viel tiefer. Im Garten Gethsemane hat er Blut und Wasser geschwitzt. Er hatte Angst vor dem Tod. Aber Vater, wie du willst, so soll es geschehen. Und noch tiefer, am Kreuz, blutend, nackt, ich habe vorhin schon gesagt, von allen, von den engsten Vertrauten und Freunden verlassen, ohne die Jünger, so ist er gestorben. Aber das Glaubensbekenntnis und eine Stelle in der Bibel erinnern uns daran, dass es noch viel tiefer ging. Das Reich des Todes hat er dort gepredigt, es wird nicht weit ausgeführt, denen, die noch nie etwas von ihm gehört haben, die vor ihm lebten, die meinten, Gott kann mit mir gar nichts anfangen, weil ich in so großer Schuld bin. Tiefer geht's nicht. So tief müssen wir von Jesus denken. Das heißt doch aber, es gibt keine Tiefe in unserem Leben, die er nicht kennt. Es gibt kein Grab, das er nicht kennt. Es gibt keine Angst, keine Schmerzen, die er nicht kennt. Mit Gräbern kenne ich mich als Pfarrer da etwas aus. Nicht nur in der eigenen Familiengeschichte manche schwere Grab erlebt, sondern bei der Vorbereitung, da sind so viele Erinnerungen wach geworden an die 21-jährige Mitarbeiterin, an die Kinder, die ich beerdigt habe, oder an die Krankenschwester, die bei uns angestellt war, der von einem ehemaligen Konfirmanden überfahren wurde, oder den älteren Mann, den eine Fahranfängerin, die die Kassette damals wechseln wollte, überfahren hat. Aber Jesus kennt solche Situationen. Ohne ihn wäre da ein Predigtdienst unmöglich gewesen. Aber auch ganz praktisch, wenn ihr Konfirmanden oder andere vor der Schule Angst habt, weil die Leistung nicht stimmt, weil die Eltern Druck machen, weil ihr gemobbt werdet im Internet. Jesus hat nicht Internet erlebt, aber Spott und Hohn und Vergiftung, Angst und Druck. Er hat Tiefen erlebt. Noch einmal, wenn wir vor dem Grab eines geliebten Menschen stehen, die Trauer uns überwältigt. Jesus stand nicht nur am Grab, sondern das haben wir alle noch vor uns. Er war im Grab. Er lag in derselben Tiefe. Und wenn wir ausgelacht werden, wir werden hier nicht verfolgt, aber weil, ach, du gehst auch noch in einen Jugendkreis. Jesus ist auch verspottet worden, weil er zu seinem Vater hielt. Und wenn wir vor dem Scherbenhaufen unseres Lebens stehen, buchstäblich durch die Hölle gehen und denken, es hat nichts mehr einen Sinn, aber Jesus kennt ihn. Ich sage es noch einmal persönlich, ich habe im Entzug viele Nächte nur Dämonen auf mich eindringen sehen, aber dahinter hat das Kreuz aufgeleuchtet. Wir haben keinen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Aber Jesus hat nicht nur einfach so Mitleid etwas, sondern er leidet mit, wenn wir leiden. Wir sind nicht allein im Leid, nicht in der Tiefe, nicht in unserem Schmerz, in unserem Elend. Jesus ist ganz nach unten gegangen. Aber nun gilt auch noch das Letzte. Dieser Jesus, der ganz groß und ganz oben ist, der Herr der Welt und der Schöpfung, der Vergangenheit und Zukunft, und Jesus, der die tiefsten Tiefen kennt, der ist uns jetzt, heute, morgen, ganz nah und ganz da. Ich habe begonnen, was halten wir von Jesus? Vielleicht ist die Antwort gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir hören und uns darüber freuen und annehmen, Jesus hält mich. Dass wir das merken in unserem Leben. Ich bin gehalten von Jesus. Er ist mir ganz nah. Er ist in Rufweite, er hört mich. Er ist in Reichweite, wenn ich an das Abendmahl denke. Er ist in Sprechweite. Er redet zu mir durch sein Wort. Der, der die tiefsten Tiefen mitgemacht hat und den Weg frei in die höchsten Höhen, der ist ganz nah bei uns. Darum wollen wir mit Zuversicht vor dem Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Das haben diese Woche viele junge und ältere eingeübt. Mit Zuversicht vor den Thron Gottes treten. Zu ihm alle Anliegen aus dem eigenen Leben, aus der Gemeinde, aus den Vereinen, aus der Politik, aus der Kirche, alles vor Gott bringen. Hintreten vor dem Gnadenthron heißt in der Luther-Übersetzung mit diesem Hinweis auf das Alte Testament, weil Gott sagte, dort im Allerheiligen bin ich zu finden. Aber der Vorhang ist da zerrissen, als Jesus starb. Jetzt hat jeder von uns Zugang zu dem Gnadenthron. Und das ist jetzt nicht nur ein Kasten mit zwei von Menschen gefertigten Engeln drauf, sondern der hat einen Namen, der Gnadenthron. Das ist Jesus. Weil Jesus den Weg frei gemacht hat, deswegen darf jeder zu ihm kommen. Jeder kann beten. Jeder darf dort Barmherzigkeit finden, Gnade und Hilfe. Wenn in der Schule alles schief läuft und wenn ich denke, ach, die Eltern verstehen mich nicht. Aber Jesus hört das. Jesus kennt das. Wenn es in unserem Leben drunter und drüber geht, wenn es in der Ehe hinten und vorne knirscht, und knarrt. Ich denke, dass Jesus helfen kann. Er heißt Retter, Heiland. All das ist Jesus. Hohepriester, Vergeber. Darum lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. So hat dieser Text begonnen. Lasst uns festhalten an Jesus. Er ist ganz nah. Ganz groß, ganz hoch, ganz tief und ganz nah. Was halten wir von Jesus? Er will uns halten. Er will unserem Leben Halt geben. Ich habe es nicht mehr gefunden, aber eines meiner Lieblingsbilder habe ich immer vor Augen. Jesus am Kreuz und da umarmt ein anderer Jesus. Und zwar so sehr, dass man als Betrachter diese zwei Personen nicht mehr unterscheiden kann. Aber der sich an Jesus hängt, wird von Jesus gehalten. Aber ich muss mich natürlich an Jesus hängen. Jesus will unserem Leben Halt geben. Und deswegen halte ich nicht irgendetwas von Jesus, sondern möchte ich mich täglich an ihn halten.